Werbung.
Does your family's schedule look like an endless list of appointments, games, and practices? Does keeping everyone on schedule feel impossible? The Skylight Calendar is here to put an end to your scheduling stress with its all-in-one shared display, visual structure, and color-coded scheduling. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to myskylight.com/get30. Go to myskylight.com/get30 for $30 off your 15-inch calendar. That's myskylight.com/get30.
Werbung Ende.
Sie kam zu mir und war auch deprimiert irgendwie, weil sie schon länger Beschwerden hatte und irgendwie nicht weitergekommen ist, sondern eigentlich wurde alles immer nur schlimmer. Sie hat Kinderwunsch zum einen und zum anderen ist es aber auch so gewesen, dass sie starke Gewichtsveränderungen erlebt hat und auch ein anderes Essverhalten und sie hatte gar keine Energie mehr richtig. Zusätzlich hat sie auch noch gesagt, ihr Hautbild war schlechter geworden. Also sie hat so unreine Haut und ein bisschen so Akneform im Gesicht bekommen und ein Haarwuchs an Stellen, wo früher keine Haare gewachsen waren.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin an zwei Kliniken. Zum einen an der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin-Schöneberg. Und zum anderen zusammen mit einer zweiten Chefärztin an der Klinik für Gynäkologie am Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die deutlich an Gewicht zugenommen hat. Ihre Periode bekommt sie nur alle paar Monate. Und über ihrer Oberlippe ist ein Flaum gewachsen.
Das war eine Patientin, die auch lange auf der Suche war und sich gefragt hat, was ist mit mir eigentlich und wo geht die Reise hin oder wie kann ich wieder gesünder werden? Und sie kam zu mir und war auch deprimiert irgendwie, weil sie schon länger Beschwerden hatte und irgendwie nicht weitergekommen ist, sondern eigentlich wurde alles immer nur schlimmer die ganze Zeit. Und ja, so kam sie dann und hat mit mir gesprochen, hat mir ihre Symptome erklärt.
Das war ja eine relativ junge Frau. Wenn Sie jetzt sagen, sie hat schon irgendwie eine längere Reise und Suche nach der Ursache hinter sich, denkt man ja vielleicht mal erstmal an mittelalte Patientinnen oder Ältere. Das war eine relativ junge Frau. Wie alt war die? Und was hat sie Ihnen erzählt, was sie die letzten Wochen oder Monate so belastet und umgetrieben hat?
Ja, also zu dem Zeitpunkt, an dem sie zu mir gekommen ist, war sie 32 Jahre alt und hat eben gesagt, ja, sie hat Kinderwunsch zum einen. Und zum anderen ist es aber auch so gewesen, dass sie starke Gewichtsveränderungen erlebt hat und auch ein anderes Essverhalten. Und sie hatte gar keine Energie mehr richtig. Sie konnte eigentlich gar nicht mehr ihr Leben so, wie sie das sich vorgestellt hatte, leben und war eben müde und beeinträchtigt von der Situation insgesamt.
Was hat sie Ihnen denn noch berichtet, was für Symptome oder Beschwerden sie wahrgenommen hat in der letzten Zeit? Und über welchen Zeitraum hat sich das eigentlich entwickelt?
Sie hat gesagt, sie isst wenig und trotzdem nimmt sie nicht ab. Und das hätte sich alles, also es wäre schon immer ein bisschen schwierig gewesen so mit dem Gewicht, aber so wie jetzt wäre es lange nicht gewesen. Und das Ganze hat sich so über einen Zeitraum von 1,5 Jahren ungefähr verschlimmert, stetig verschlimmert.
Was hat sie noch berichtet? Ich glaube, sie haben auch über den Zyklus gesprochen dann ja im weiteren Gespräch und auch über
Sachen, die sie über ihr Aussehen berichtet hat. Was hat sie ihnen da erzählt?
Mhm. Genau, also der Zyklus, der war ganz unregelmäßig geworden. Sie konnte gar nicht sagen, wie viele Menstruationen sie im letzten halben Jahr hatte. Sie musste dann in ihrer Zyklus-App nachgucken, weil das war also nicht monatlich, sondern so alle 3-4 Monate mal eine Blutung, manchmal auch ein bisschen längere Pausen. Und zusätzlich hat sie auch noch gesagt, ihr Hautbild war schlechter geworden. Also sie hat so unreine Haut und ein bisschen so Akneform im Gesicht bekommen und ein Haarwuchs an Stellen, wo früher keine Haare gewachsen waren. Zum Beispiel an der Oberlippe und auch die Genitalhaare, die haben sich stark vermehrt und sind so Richtung Bauch mehr gewachsen.
Wie ging denn ihre Suche nach der Ursache los? Zu welchem Arzt oder zu welcher Ärztin ist sie als allererstes gegangen?
Sie ist als erstes zu ihrer Hausärztin und zu ihrer Gynäkologin gegangen, so relativ zeitgleich. Die Hausärztin hat ein paar Checks durchgeführt bezüglich Schilddrüse. Das war alles unauffällig. Und die Gynäkologin, die Gynäkologin hat einen Ultraschall durchgeführt und gesagt, das sieht alles gut aus, organisch ist da nichts. Und wegen des Zyklus, da müsste man sich mal unterhalten, was man da tun kann oder zum Beispiel auch die Pille einnehmen.
Hat sie das denn gemacht? Hat ihr das was geholfen?
Also sie hat die Pille nicht eingenommen. Sie wollte da nochmal eine genauere, intensivere Information dazu, weil sie hat auch von der Gynäkologin verstanden, dass die Pilleneinnahme keine ursächliche Therapie ist. Also dass das vielleicht ein paar Symptome lindert. Weil es gibt da so Pillen, die eben so ein bisschen antiandrogen wirken. Die können auch nochmal die Haut verbessern und so. Aber nicht ursächlich behandeln. Und das war ihr irgendwie nichts. Sie wollte lieber eine Therapie, wo sie sagen konnte, okay, ich behandle die Veränderung wirklich grundsätzlich. Ich versuche, insgesamt gesünder zu werden und dann auch diese Erkrankung in den Griff zu bekommen.
Bevor die Patientin zu Ihnen in die Ambulanz kam, hatte sie ja schon selber ein bisschen recherchiert und war auf ein Stichwort gestoßen, was sie dann zu Ihnen mitgebracht hat. Können Sie das noch mal kurz sagen, was das war?
Ja, interessanterweise, das ist ja manchmal nicht so hilfreich zu googeln, ne? Weil man dann findet man immer irgendwelche Sachen, die man vielleicht nicht finden möchte. Und sowieso hat man ja immer irgendeine schwere Erkrankung, wenn man googelt, wenn man irgendwie Schnupfen und Husten googelt, dann hat man gleich irgendwie eine schwere Erkrankung und macht sich ganz doll Sorgen. Aber manchmal ist es doch offensichtlich hilfreich, dass die sozialen Medien und auch das Internet uns Informationen geben, die vielleicht nicht so ganz an den richtigen Stellen zusammengezogen wurden zu einer Hauptdiagnose sozusagen. Und so war es auch bei ihr. Sie hat dann die Diagnose PCO-Syndrom mitgebracht und hat einfach darüber gelesen und ihre Symptome so da als Vergleich zu Rate gezogen und festgestellt, ja, das habe ich ja alles. Ja, alles, was da steht, das habe ich ja alles. Und so war das also interessant, weil sie sich da so ein bisschen selbst diagnostiziert hat.
Bevor wir dazu kommen, was das genau heißt, diese Abkürzung und was da dahinter steckt und wie es weiterging, PCO-Syndrom, da hatte sie mit ihrer Gynäkologin, glaube ich, nochmal dazu telefoniert. Was war denn da rausgekommen?
Ja, da hat die Gynäkologin auch gesagt, da kann man jetzt nicht so viel machen. Nehmen Sie die Pille. Hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Pille jetzt die Hauptmöglichkeit zu sein schien in dieser Situation. Und das ist jetzt nicht richtig falsch, aber es ist auch nicht richtig richtig. Mhm. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, okay, man will wirklich erstmal gucken, was steckt dahinter, wo steht der Körper dieser Frau, was sind ihre Bedürfnisse und Beschwerden, dann ist es natürlich besser, nochmal genau hinzugucken, zumal sie ja einen Kinderwunsch hatte. Also zumal das ja so war, dass sie eigentlich schwanger werden wollte und es wäre ja dann kontraproduktiv, die Pille zu nehmen.
Hat denn die Gynäkologin zu dem Thema Kinderwunsch und PCO-Syndrom noch was gesagt? Das ist ja auch ein Thema, was da mitschwingt.
Ja, diese Gynäkologin hat sich nicht ganz so stark geäußert, wie sich manche andere Gynäkologinnen äußern. Hat nur gesagt, mit dem Kinderwunsch, das könnte schwierig werden. Es gibt auch Gynäkologinnen, die dann sagen, oder ich kenne Patientinnen, die gesagt bekommen haben, sie werden niemals Kinder bekommen. Und das ist natürlich so eine Sache. Weil man kann das sowieso in den seltensten Fällen pauschal sagen. Ich kenne viele Menschen, denen wurde gesagt, sie können nie Kinder bekommen und dann haben sie Kinder bekommen. Von daher ist das eine schwierige Aussage. Und da muss man immer vorsichtig sein, besonders bei so einer Diagnose, die behandelbar ist oder wo man eben sehr viel tun kann, damit die Symptome besser werden und dann eben auch die Fruchtbarkeit wieder besser wird.
Es ängstigt natürlich auch, ne, wenn man das so gesagt bekommt, das kann sehr schwierig werden oder klappt gar nicht, dann steht das so im Raum. Mhm. Da kommen wir ja später nochmal dazu, wie das weiterging. Was haben Sie denn gemacht, als Sie die Patientin kennengelernt haben und diese Geschichte gehört haben?
Na, ich habe mir die Patientin angeguckt, mit ihr nochmal gesprochen, was ihre Hauptbeschwerden sind. Das waren eben dieser Wunsch eben nach Fertilität, also nach Fruchtbarkeit und aber auch diese Gewichtszunahme, die eben sehr hinderlich war auch im Alltag, beziehungsweise das Essverhalten, was offensichtlich so war, dass eine Gewichtsabnahme gar nicht möglich ist oder war. Und dann das waren so ihre Hauptanliegen eigentlich. Und dann ist es natürlich auch, muss man sensibel sein. Und wenn man mit ihr spricht, kann man jetzt nicht sagen, ja, dann essen sie halt weniger. Weil Menschen, die diese Veränderung haben, das ist ja eine endokrine Veränderung, also hat mit den Hormonen des Körpers zu tun, die essen zum Teil wirklich nicht viel. Also deren Stoffwechsel funktioniert so, dass sie das Essen sehr gut verwerten können. Das war natürlich früher ein absoluter Evolutionsvorteil. Also Menschen, die nicht so viel Essen gebraucht haben, dass sie sozusagen das Essen so verstoffwechseln, dass das gut ansetzt. Also dass man dadurch Körperfett entwickelt. Aber heutzutage ist es eben ein Nachteil.
Haben Sie denn, bevor Sie in die Richtung weitergeguckt haben, die da im Raum stand, noch andere Sachen ausgeschlossen und wenn ja, wie?
Genau, die Schilddrüse war ja schon ausgeschlossen worden. Also, dass da was dahinter steckte, das ist ein gängiges, das ist natürlich sehr ähnlich. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann sehr, sehr ähnliche Symptome hervorrufen. Auch so Abgeschlagenheit, Zyklusunregelmäßigkeiten, Herausforderungen mit der Fruchtbarkeit und so. Also das ist schon sehr ähnlich. Es gibt noch weitere seltene Erkrankungen oder bei Frauen auch als Hauptdifferentialdiagnose eine Anämie. Also Frauen bluten ja regelmäßig und verlieren dadurch Eisen und Blut. Und so eine Anämie, die kann auch ähnliche Symptome mal hervorrufen. Also wenn man sich fragt, was könnte denn noch dahinter stecken, dann würde man eine Blutuntersuchung machen und die Schilddrüse und dann eben auch organisch gucken, also mit einem Ultraschall, ist die Anatomie in Ordnung oder gibt es da irgendeinen Grund, der darauf hinweisen könnte, dass da was nicht in Ordnung ist. Ganz, ganz selten gibt es auch mal Ovarialinsuffizienzen, also dass die Eierstöcke nicht richtig funktionieren. Und das ist aber, also das würde man jetzt nicht primär denken. Da könnte man eine Hormonbestimmung machen im Blut, um das zu wissen. Die habe ich auch gemacht, die war bei ihr auch nicht aufschlussreich sozusagen oder beziehungsweise hat keinen Hinweis auf so eine Eierstock-Problematik gezeigt.
Was haben Sie denn bei der Ultraschalluntersuchung gesehen?
Bei der Ultraschalluntersuchung war erstmal organisch alles super und die Gebärmutter sah gut aus und die Eierstöcke sahen gut aus. Die Eierstöcke hatten aber auffällig viele Follikel innen drin. Und Follikel sind ja sozusagen die kleinen Schwimmbereiche der Eizelle. Also in jedem Follikel sind Eizellen drin oder ist eine Eizelle drin. Das heißt also, ihr Eierstock war sozusagen so wie besonders voll mit Eizellen, ja, und Follikeln. Das ist ja erstmal gut, weil das ist auch wiederum eigentlich ein Zeichen für besondere Fruchtbarkeit. Mhm. Ja, das konnte man im Ultraschall sehen.
Daran konnten Sie aber an dem Bild was anderes erkennen oder ableiten. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zu dem Namen der Erkrankung. Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, genau. Also diese kleinen, vielen Follikel, die fallen auf. Die sehen aus wie kleine Mini-Zysten. Ja? Das sind keine echten Zysten, weil dann müssten sie viel größer sein. So ein Eierstock hat ja häufig Zysten. Das ist was viele Frauen haben. Aber das sind so wie so kleine Mini-Zysten, aber ganz, ganz viele davon. Und das hatte sie eben auch. Und daraus leitet sich auch der Name von diesem Syndrom ab. Polyzystisches Ovar-Syndrom. Und das also polyzystisch, also viele Zysten. Mhm. Und das ist nicht ganz richtig, ne? Weil eigentlich müsste es irgendwie heißen polyfollikuläres Syndrom oder so, weil das sind eben, wie gesagt, keine Zysten, sondern kleine Mini-Follikel, die dann einfach so zahlreich sind in dem Eierstock.
Das heißt, die Frau hatte recht mit ihrer Verdachtsdiagnose, wegen der sie zu Ihnen gekommen war.
Mhm. Genau, sie lag da ganz richtig. Und ja, man muss auch sagen, es ist eigentlich, wenn man es weiß, nicht so wahnsinnig schwer. Das Problem ist nur, dass es so in so einem Graufeld zwischen Gynäkologie und innerer Medizin oder Gynäkologie und Endokrinologie liegt, also so zwischen zwei Fachgebieten. Und so Krankheiten, die so zwischen zwei Fachgebieten, also nicht klar in dem einen, nicht klar in dem anderen liegen, die können dann manchmal so ein bisschen eine Herausforderung sein, sie zu diagnostizieren. Weil dann man so vielleicht seine Hauptdiagnosen auf dem Schirm hat und die sind dann halt anders und dann denkt man vielleicht nicht daran. Aber wenn man es einmal so verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich nicht so schwer.
Weil Sie ja gesagt hatten, die Gynäkologin hatte auch einen Ultraschall gemacht und dann denkt man ja als Patientin so, ja, ist doch jetzt alles abgecheckt. Aber man muss auch ein bisschen wissen, wonach man guckt oder spezifisch danach gucken. Meinen Sie das?
Ja, das auch. Es ist einfach so insgesamt das Bewusstsein für diese Veränderung ist, also es steigt jetzt gerade wieder ein bisschen. Aber das sind so, ist genauso wie mit anderen gynäkologischen Erkrankungen, ne? Endometriose, das macht starke Regelschmerzen. Das ist auch nicht so, dass man das auf dem Schirm hat. Die Dauer bis zur Diagnose, das dauert Jahre. Vom Beginn der Symptome bis zur Diagnosestellung dauert Jahre. Und mit diesem PCO-Syndrom ist es so ähnlich. Das ist lange, lange dauert oft, bis die Diagnose gestellt wird, weil, es ist einfach das Bewusstsein, vielleicht auch in der Bevölkerung ist nicht so hoch, aber es ist einfach auch vielleicht eine gesellschaftspolitische Komponente dabei.
Wie ging es denn mit der Patientin weiter? Sie hatten jetzt sozusagen die Diagnose nach dem Ultraschall gestellt oder es sah alles danach aus. Was sind die nächsten Schritte?
Genau, dann haben wir erstmal jetzt noch, um die Diagnose weiter zu verhärten, haben wir nochmal eine Blutuntersuchung gemacht, bestimmte Hormone bestimmt, die dann auch darauf hingewiesen haben. Und dann hat man per Definitionem, also nach der Definition des PCO-Syndroms, dann eben die Diagnose, ne? Wenn die Regel unregelmäßig ist und man das an den Eierstöcken so sieht und auch im Ultra und auch im Labor, dann hat man die Diagnose. Und dann kann man eben damit weiterarbeiten, wenn man erstmal so einen Weg vielleicht auch gefunden hat, um das Ganze einzusortieren. Und wir haben dann noch besprochen, die Patientin und ich, dass wir auch einen Zuckertest machen, also den Stoffwechsel testen, weil die Erkrankung ist sozusagen nicht rein gynäkologisch, sondern auch eine Stoffwechselerkrankung, interessanterweise. Und da ist natürlich die interessante Frage, wie stark ist der Stoffwechsel schon in Mitleidenschaft gezogen? Und da gibt es eben sowas, was Schwangere in der Schwangerschaft machen, diesen Zucker, diesen Glukosetoleranztest. Viele Schwangere kennen das. Da muss man so eine süße Flüssigkeit trinken und dann wird geguckt, wie der Körper mit dieser Flüssigkeit das schafft, umzugehen. Und das kann man natürlich auch bei nicht schwangeren Menschen machen. Und dann kriegen die eben diese Glukoselösung, also Zuckerlösung, müssen die trinken. Und dann nimmt man eben die Zuckerwerte ab und erkennt daran, wie der Stoffwechsel der Person eben noch gesund ist oder schon verändert. Und häufig wird man dabei eben einen veränderten Stoffwechsel finden, den man dann wiederum sehr gut therapieren kann. Und das haben wir auch bei ihr gemacht. Bei ihr war das so, dass es nicht extrem stark verändert war. Also sie hat keinen manifesten Diabetes. Das kann man natürlich da auch erkennen, wenn das so wäre. Aber sie hatte eine Glukosetoleranzstörung, nennt man das. Also, dass ihr Stoffwechsel schon durcheinander war, ne, oder belastet. Und das haben wir bei der Gelegenheit auch gleich also festgestellt.
Können Sie ein bisschen die Zusammenhänge aufdröseln? Jetzt haben wir über den Stoffwechsel gesprochen, über die Eierstöcke, über Hormone. Wie das alles zusammenhängt? Also was ist Henne und was ist Ei? Oder ist das alles gleichzeitig? Denn irgendwas ist da ja dann sozusagen im Ungleichgewicht. Und wo fängt das an? Weiß man das?
Ja, also es ist auf jeden Fall genetisch verankert, ne? Also die Basis ist erstmal in unseren Genen kodiert. Also manche Menschen haben eben in ihren Genen kodiert das PCO-Syndrom. Und wie gesagt, früher hatten die dadurch einen evolutionären Vorteil. Also sie haben dadurch gesünder und konnten mehr Nachkommen erzeugen, was eben früher die Evolution auch so natürlich sehr unterstützt hat. Und das heißt aber nicht, dass jede Person, die das in ihren Genen kodiert hat, das auch bekommen muss. Aber das ist erstmal die Basis. Und dann geht es im Körper so los, dass im Gehirn interessanterweise die Hormonschaltstelle ist, ja, also wie so eine große Basis für Hormonbildung. Die ist so mitten in der Mitte von unserem Kopf, an so einem kleinen Ding. Hypophyse heißt das, das ist so ganz klein. Und da kommen eben die Hormonvorstufen oder die Entwicklungshormone raus. Und die wirken dann im ganzen Körper auf verschiedene Organe, auf die Nebenniere, auf die Eierstöcke, auf die Schilddrüse und so weiter. Und das ist eben bei diesem PCO-Syndrom insgesamt beeinträchtigt, diese Bildung, und eben aber auch die Wirkung der Blutzucker, also die Blutzuckerregulation, also an der Bauchspeicheldrüse, wie das Insulin gebildet wird und auch sozusagen, wie es im Körper wirkt. Und das ist verändert. Und das sind alles Regelkreisläufe, die einander bedingen. Also die hängen dann miteinander zusammen, weil die Schaltstelle im Gehirn ist. Und da ist eben auch der Eierstock drin, und da bedingen sich, also wenn da eine an diesem Regelkreis läuft, wenn da ein Element nicht ganz richtig funktioniert, dann kann sich das auf alle anderen Kreisläufe auswirken, und dann kommt es zum Beispiel zu so einem Menstruationsproblem. Also es hängt miteinander zusammen, diese ganzen endokrinen Organe.
Und aus welchem Strang erklärt sich jetzt die Gewichtszunahme? Das kommt über diesen Zuckerstoffwechsel und Insulin. Können Sie das ein bisschen nochmal anschaulich machen?
Ja, also das ist so, dass das Insulin nicht ganz so stark wirkt wie normalerweise. Und das ist so ein bisschen wie Diabetes. Vielleicht ist es, kann man sagen, so grob vereinfacht eine Vorstufe von Diabetes, ne? Diese Menschen haben auch im Alter ein höheres Risiko, an Diabetes zu erkranken. Also sagen wir mal, es ist sowas wie eine Vorstufe von Diabetes. Und es führt dazu, dass das Hungergefühl im Körper anders ist zum einen, aber auch der Stoffwechsel aus dem Essen mehr rausziehen kann als andere Menschen, oder das besser in Fettgewebe umwandeln kann als bei anderen Menschen. Und das ist natürlich, wie gesagt, heutzutage bei dem Überangebot an Nahrung, was wir in der westlichen Welt haben, ein Nachteil. Ganz, ganz früher war das eben ein Vorteil. Und so funktioniert es also. Mit anderen Worten, man kann sagen, das sind einfach gute Verstoffwechsler. Die können aus der gleichen Nahrung mehr machen als andere Menschen.
Das heißt, es ist durchaus nachvollziehbar, das, was die Patientin auch erzählt hat, oder andere Patientinnen auch. Ich esse relativ wenig, aber irgendwie nehme ich trotzdem zu und schaffe es gar nicht abzunehmen. Das ist total sozusagen konkurrent zu dem, was Sie jetzt stoffwechselmäßig erzählt haben.
Ja und nein. Also weil es natürlich trotzdem ein erhöhtes Hungerbedürfnis auch gibt, wo natürlich die Frage ist, wie geht man dem nach? Ja? Sie sagte dann, als ich sie befragt habe zu ihren Essgewohnheiten, ich esse nur 3-mal pro Tag. Und da muss man nochmal sich hinterfragen, was bedeutet 3-mal am Tag essen. Und das ist super spannend. Ich habe sie dann gebeten, dass alles, was sie isst, sie in so eine App eingibt, ja, so eine Essens. Da gibt es jetzt heutzutage so eine tollen Food-Apps, da kann man das alles eingeben, ne? Und da wird manchen Menschen ganz anders, wenn sie mal verstehen, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen am ganzen Tag. Weil manchmal ist schon durch ein gutes Frühstück die Kalorienmenge der Kalorienbedarf eines ganzen Tages gedeckt. Also man ist einfach, in unserer Gesellschaft ist man sehr schnell bei einem Kalorienbedarf. Und so war es bei ihr auch. Sie hat dann gemerkt, ich esse vielleicht 3-mal am Tag, aber ich esse auch zwischendurch mal Sachen. Und die 3-mal am Tag, die ich esse, esse ich ganz schön viel. Ja, und ich esse vielleicht Nahrung, die dann eben für meinen Stoffwechsel auch nicht so gut ist, wie zum Beispiel sehr viel Fleisch und rotes Fleisch und so. Das nimmt ihr Stoffwechsel anders wahr als der von anderen und tut es direkt ins Fettgewebe. Also das konnten wir dann auch nochmal genau betrachten, und das ist, glaube ich, für jede Person mal hilfreich, seinen eigenen Kalorienintake mal zumindest zu dokumentieren, um es noch besser zu verstehen. Und heutzutage kann man da einfach das mit diesen Apps einfach reingeben, und dann sieht man, dass das ist sehr, sehr, sehr interessant.
Wie ist das denn nochmal auf der Hormonseite, Eierstöcke? Ja, Sie hatten gesagt, die Körperbehaarung hatte sich verändert. Die Patientin hatte einen Flaum an der Oberlippe, und auch am Körper hat sie berichtet, dass die Behaarung anders oder sich verändert hat. Wie sind denn da die Zusammenhänge?
Genau, da ist es auch so, dass wir sozusagen durch dieses Viele an Follikeln in den Eierstöcken haben wir so eine Erhöhung von diesen Hormonen, die dort herkommen. Und das wiederum führt zu so einem Ungleichgewicht zwischen Östrogen und auch Testosteron im Blut bei diesen Frauen. Das heißt, sie haben eine androgene Tendenz, also dieses Androgene, also dieses, sagen wir mal, so grob, wenn man das jetzt sagen würde, so eher in männlich-biologische Attribute sich zu entwickeln. Mhm. Ne? Also mit der Gesichtsbehaarung oder eben der Haut und so. Das ist dann, weil das Östrogen nicht unbedingt niedrig ist, aber es ist niedriger als die Androgene, also als die männlich tendierenden Hormone im Blut. Mhm. Und so geschehen dann diese Veränderungen.
Verändert sich denn der Körperbau dann auch? Also nicht nur die Behaarung, sondern auch ja, die Anmutung des Körpers ansonsten?
Ja, also man nimmt schon mehr Bauchfett zu. Also letztendlich so ein Vollbild von einem PCO, wenn es nicht behandelt ist über ganz viele Jahre, dann ist das eine Person, das sieht man von außen, die hat einen großen Bauch und Haare vielleicht an verschiedenen Körperstellen und vielleicht unreine Haut oder Akne. Und genau, so würde das aussehen. Also der Bauchumfang nimmt zu.
Was weiß man denn über die Häufigkeit der Erkrankung?
Ja, wir unterschätzen die Häufigkeit von diesem PCO-Syndrom in der Bevölkerung, weil wir da nicht so gute Statistiken dazu haben und weil es auch eine transiente Diagnose sein kann. Das heißt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass man eben auch durch Lifestyle-Veränderungen sehr viel tun kann bei dieser Diagnose und dass die dann wieder weggehen kann. Ja, also transiente Diagnose heißt, das kann sein, dass man das eine Zeit lang im Leben hat und dass man auch immer die Möglichkeit hat, dass das wiederkommen kann, aber dass man es durch Behandlung eben in den Griff bekommt. Und von daher haben wir gar keine gute Statistik, wer jetzt alles PCO hat, aber man sagt, dass das bis zu 10% der Bevölkerung sein können.
Sie sind gerade darauf eingegangen, dass es durch Lebensstilveränderungen vielleicht ganz gut in den Griff zu kriegen ist. Was haben Sie denn dieser Patientin geraten oder wie haben Sie sie behandelt?
Wir haben dann uns entschieden, dass man das jetzt nicht mit einer einfachen Pille behandeln kann, sondern das ist eine Erkrankung, die ich finde, sie birgt eine große Chance. Auch wenn das natürlich gemein ist, trotzdem, wenn man so eine Erkrankung hat, aber sie birgt die große Chance, dass man in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, wo es eben dieses Überangebot an Nahrung und auch dieser letztendlich Mangel an Bewegung besteht, dass man in dieser Gesellschaft was für seine Gesundheit tut. Und PCO ist so wie so ein, ja, wie so ein Signal. Du musst was für deine Gesundheit tun, für deinen ganzen Körper. Nicht nur irgendwie auf einer Ebene, sondern es ist eine ganzheitliche Behandlung. Also es sollte klar sein, dass Ernährungsmodifikation, Bewegung auch ein Teil ist. Also ein sehr aktiver Behandlungsprozess. Ich finde das immer schön, wenn man nicht so passiv irgendeine Tablette bekommt und dann wird's besser, sondern wenn man selber was tun kann. Und das ist das Schöne am PCO, dass man auch selber was tun kann. Jetzt kann man aber nicht sagen, ja, nur wenn du ein bisschen deine Ernährung modulierst und ein bisschen Sport machst, dann wird es automatisch besser, sondern es ist natürlich trotzdem nicht einfach zu therapieren. Und aber Ernährungsmodulation oder eben Lifestyle-Modifikationen mit sehr viel Bewegung und Sport in den Alltag zu integrieren und eben auch die Ernährung so umzustellen, dass sie nicht nur normkalorisch, also sozusagen, dass man nicht zu viele Kalorien zu sich nimmt, sondern auch vielleicht versucht, das, was man an Kalorien zu sich nimmt, eben auf gesunde Art und Weise zu tun, das wird zu einer Besserung der Erkrankung führen. Immer. Und das ist, finde ich, toll. Das ist eine gute Nachricht, weil sie selbst ermächtigt sozusagen die Frauen und die Menschen, die darunter leiden. Und dann kann man noch gucken, wie kann man jetzt jenseits von dieser Lifestyle-Modifikation mit seiner Ärztin gemeinsam eben daran wirken, dass das vielleicht auch ein bisschen besser und einfacher geht. Und wenn man diese Glukosetoleranzstörung hat, also diesen, haben wir ja gesagt, dass wir das irgendwie so Prädiabetes nennen, also fast ein Diabetes oder eine Vorstufe von Diabetes, dann kann man eben zum Beispiel Metformin bekommen. Das ist eigentlich ein Medikament, was man bei Diabetes auch bekommt. Und man hat festgestellt, dass das bei Menschen mit PCO-Syndrom eben dazu führt, dass sie eine bessere Stoffwechsellage haben, das Abnehmen leichter wird und auch die Menstruation wieder regelmäßiger werden kann. Also so kann man das eben unterstützen. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, wenn das alles erstmal jetzt noch nicht so den gewünschten Erfolg gebracht hat und immer noch Behaarung ein Thema ist, dass man mit einer antiandrogenen Pille, also mit einer Pille, die eben diese männliche hormonelle Tendenz einfängt, dass man mit der arbeitet. Kann man auch, aber dann ist es mit der Schwangerschaft natürlich ein bisschen schwieriger.
Wie ging es denn bei der Patientin weiter? Haben Sie sie häufiger gesehen und konnten eine Entwicklung feststellen?
Genau, wir haben uns dann häufiger gesehen und sie hat eine Ernährungsberatung bekommen von einer klugen Ernährungsberaterin und hat sich auch aufgerafft und regelmäßig Sport getrieben und habe das Metformin dann auch eingenommen. Und jedes Mal, man konnte so ein bisschen zugucken, jedes Mal, wenn sie kam, ging es ihr ein bisschen besser. Und das hat mich immer sehr gefreut. Und das ist natürlich aber ein sehr, sehr, also da braucht man schon wirklich Disziplin auch. Und das ist ein schwieriger Prozess, ne, der von Höhen und Tiefen natürlich auch begleitet ist. Und als sie das letzte Mal gekommen ist, da war sie schwanger. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut.
Hm. Noch ein ganz kurzer Exkurs zu dem Kinderwunsch oder der Schwangerschaft, weil ja ganz am Anfang, als wir drüber sprachen, dieser Satz im Raum stand, naja, mit Kinderwunsch, Kinder kriegen kann schwierig werden mit diesem Syndrom oder dieser Erkrankung. Wenn Sie der Patientin länger begleiten, was kann man denn da machen? Sie haben ja gesagt, das ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass das so sein muss.
Genau, also da ist das Ziel sozusagen, regelmäßige Zyklen und Eisprünge hervorzurufen. Und wenn das mit dieser Lifestyle-Modifikation und auch mit der Behandlung mit dem Metformin zum Beispiel nicht klappt und die Menstruation nicht regelmäßiger wird, dann kann man sich an eine Reproduktionsmedizinerin wenden und die kann da auf jeden Fall unterstützen und helfen. Also so diese Fertilitätseinschränkung, die kriegt man sehr oft in den Griff.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.